Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ja, nee, wird schon werden. Jetzt halt ein bisschen verhaltener gerade. Nee, weil wir wollten eigentlich im Biergarten gehen. Richtig. Um diese wunderbare, schöne weitere Episode von 1000 Jahre Bier, dem Podcast der ältesten Brauerei der Welt, mit dem Doni und mir, dem Matthias, aufzuzeichnen. Aber ist ja nicht.
Ja, es regnet, es scheint Sonne, Ich komme vor, mitten im April, ehrlich gesagt.
Ja.
Und das ist halt ein bisschen risky.
Ja, unangenehm.
Kennt. Aber nichtsdestotrotz, normalerweise, dann wir uns natürlich für euch in den Regen trauen, nur halt nicht mit dem Spult.
Naja, na, da die auch nicht. Hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich bin da wirklich so ein ja, wirklich Gutwetter-Mensch. Gell? Also ich bin da halt, wenn es so wechselhaft ist, da, na, das gefällt mir nicht so. Verstehe also entweder ich. So oder so. Ich bin da, naja, egal.
Weißt du, was aber gar nicht wechselhaft ist? Die Qualität unseres Festbiers.
Ach.
Oh, eine unfassbare Überleitung auf unser heutiges Thema. Unglaublich. Sie entschuldigen.
Wahnsinn. Ja, das war mal wieder eine Überleitung aus der Journalisten-Moderation in der Schule.
Aus der Journalistenhölle.
Ja, aus der Journalistenhölle. Ja. Irgendwo ist gerade, weiß ich nicht, der Kai Pflaume gerade umgeschnackelt bei seinem 35.000. Marathon in Alaf. Oder abgerutscht auf seiner Klimmzugstange, nachdem er die 2 Millionsten Klimmzug gemacht hat. Wo er jetzt diese journalistische Meisterleistung oder moderatorentechnische Meisterleistung von dir gehört hat.
Ich habe ja auch schon mal in meiner Vergangenheit als Journalist eine sportliche Reportage gewagt, die ja, hüllen wir den Mantel des Schweigens über meine Leistung oder mein Verlangen.
Du mit hast einem mal eine Sportreportage gemacht.
Ja, ich versucht, einen Tag lang mit einem Triathleten zu trainieren. Ich sage nur so viel, und damit will ich das Thema abschließen, weil wir wollten eigentlich über unser Fest reden, aber ja. Ich sage nur so viel, wir sind zum Schwimmen gegangen in der Früh um 7 und ich habe Gas gegeben und bin 2 Bahnen, 3 Bahnen Vollgas geschwimmen und hab geschnauft wie ein Ochs dann noch und der andere hat gesagt, so, also er war jetzt warm, ob wir jetzt dann losgehen können und ich bin da, ich habe pumpt wie ein Maikäfer, Wasser geschluckt wie ein Narrischer, weil ich mir gedacht habe, jetzt muss ich aber durchziehen, weil jetzt schnupfen und dann hat er auf einmal Gas gegeben und habe mir gedacht, gut, vielleicht sollte er diese Reportage noch 4,5 Minuten beenden. Aber gut, ja, das zum Thema der journalistischen Vergangenheit nur kurz.
Ja, stark, stark. Das erinnert mich immer an das, so, wo ich mir denke, so, also, wenn man jetzt vergleicht, ein Hai und ich, ne, ich bin sicher besser im Laufen, der Hai besser im Schwimmen, also wenn wir gegeneinander im Triathlon antreten, wird sich's am Radl entscheiden.
Definitiv, ja, definitiv. Da, wo ich dann aufgrund der gut ausgeprägten Wadel vom Hai natürlich einen großen Vorteil sehe. So, wir kommen jetzt vor den Waden eines Haies wieder aufs Festbier zurück.
Vor allem, Waden, Hai, ja, okay, Festbier. Ja. Unser Thema ist Festbier. Sind ein bisschen früh dran, muss ich zugeben, für das Thema Festbier, aber die Episode kommt ja jetzt Anfang August raus. Wir sind jetzt mit dieser Episodenaufzeichnung ein bisschen früher dran als geplant, weil wir gemerkt haben, dann jetzt Richtung Sommer unsere Urlaubszeiten und Nicht-Anwesenheiten überschneiden sich ein bisschen, deswegen müssen wir ein bisschen was vorproduzieren. Und aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Also hier für unsere August-Episode reden wir zum Thema Festbier, weil Volksfest is coming. So wie jedes Jahr der Winter kommt, so wie jedes Jahr das Christkind vor der Tür steht, so schwingen wir uns jedes Jahr in Lederhosen und gehen Festbier trinken am Freisinger Volksfest. Und es wird heuer auch ganz was Besonderes wegen dem Volksfest zum Thema 1300 Jahre Corbinian.
Genau.
Aber natürlich, weil natürlich auch das Festbier an sich immer ein Highlight ist. Und wir dürften das letztendlich verkosten. Und deswegen haben wir gesagt, werden wir jetzt mal eine Festbier-Episode machen.
Definitiv, es ist ja ein wahnsinnig interessanter Bierstil. Also wenn man kurz umschreiben möchte, verweise ich immer gerne auf die und den Tobi, wenn ihr wieder drüber sprecht und sagt, das ist ein helles mit mehr Spaß.
Ja, mit ein paar PS mehr.
Genau.
Ja.
Genau. Aber sag uns doch einmal einfach ein paar Eckdaten. Du hast ein bisschen mehr Ahnung wie ich aus dem praktischen Bereich. Was charakterisiert denn ein Festbier?
Ja, jetzt müsste das Pferd schon wieder von hinten aufzäumen.
Zäumen das Pferd auf, wo ich mag.
Du hast mir gar nichts zum Sagen. Ja, also Festbier an sich ist, ja genau, das helle mit mehr PS, mit ein bisschen mehr Schwung in der Kiste. Und es ist halt diese feine Linie, die man gehen soll heutzutage bei einem Festbier, dass es charaktervoll ist, dass es halt ein bisschen mehr Umdrehungen hat, dass er ein bisschen mehr Körper hat, dass er ein bisschen mehr Hopfen hat, dass er ein bisschen mehr von allem hat, aber halt doch nicht zu viel, so dass halt noch richtig schön trinkbar ist, schüttbar, wie wir Brauer sagen würden, und locker flockig runtergeht und, wie gesagt, doch aber noch einen gewissen Abstand zum Hellen hat. Und das ist natürlich dann ein Grad, ein schmaler, auf den muss man wandeln können. Und für viele, viele Jahre, muss man auch sagen, hat sich unser Festbier natürlich eigentlich aus dem Original Hell, sage ich mal, genährt. Denn es war praktisch von der Hopfung her und von der Balance her wie unser Original Hell, halt nur einfach ein Upgrade, eine ja. 2.0 Version. Also es war Single Hopped Perle, es war halt einfach mit höherer Stammwürze, mit halt natürlich entsprechend längerer Lagerzeit und so weiter und so fort. Aber es war einfach quasi die Upgrade-Version von unserem Original Hell. Das hat man dann vor einigen Jahren ein bisschen die Philosophie geändert. Man wollte wieder ein bisschen mehr der Hopfenbalance und auch der Würzigkeit des Bieres einen Ausdruck verleihen. Und man hat durch den Einsatz vom Saphir, vom Hallertauer Saphir, in unserem neuen Hellen gesehen, was der Saphir für eine schöne, leichte, kräuterartige Flavor Note, also so richtiges Top-Flavor hinzufügen kann. Weißt du, ein bisschen leicht hopfig, das aber wunderbar mit dem leicht malzigeren Charakter des Festbiers harmoniert. Und das haben unsere Braumeister wunderbar eingebunden und haben dann auch das Festbier-Rezept adaptiert mit dem Saphir, und so ist das jetzt, glaube ich, seit 3 oder 4 Jahren. Und ist dadurch für mich definitiv ein noch gelungeneres Festbier geworden, weil es trägt auch ein bisschen dem Thema Rechnung, dass wir halt hier am Südende der Hallertau dem Bier einfach ein bisschen mehr an, ja, mehr Hopfen-Distingiertheit geben wollen, und das ist damit, glaube ich, sehr gelungen. Was auch noch so ist im Vergleich zu Marktbegleitern, die auch so ein Produkt auf dem Ding haben. Wir reizen jetzt nicht den Festbierstil aus, was Stammwürze und Alkohol betrifft. Also die Parameter sind ja jetzt nicht eingehackt in oder eingemeißelt in eine Steintafel, die der heilige Gambrinus dem Braun überreicht hat und gesagt hat, von der bis zu der Stammwürze ist das Festbier zu machen. Das ist ein bisschen, ja, naja, sagen wir mal so, wir sind auf jeden Fall nicht am oberen Ende der Stammwürze und des Alkohols, sondern eher am unteren Ende, um das Ganze ein bisschen süffiger und ein bisschen balancierter zu halten. Also mit 5,8, 5,9% sind wir definitiv am unteren Ende. Aber es macht dann halt einfach auch nicht so viel Wumms. Ja? Und das versuchen wir doch eher mehr auf einem schlankeren Lagercharakter im Festbier-Segment unterwegs zu sein, als vielleicht andere Vertreter des Stils.
Was sich dann auch zeigt bei diversen Festen, dass dieses Bier halt sehr gut ankommt. Also nicht nur in den Festen, da werden wir jetzt gleich darauf eingehen.
Ja.
Aber ursprünglich ist natürlich dieses Bier für das Freisinger Volksfest gebraut. Hat da seinen Ursprung sozusagen, aber
Da gab ja keinen anderen Grund. Halt das Freisinger Volksfest mit unseren Kollegen vom gräflichen Hofbrauhaus hier in Freising, haben wir das immer beliefert. Übrigens ein ganz tolle Sache, die hier in Freising ist, im Vergleich zu anderen Städten, glaube ich, ist das nicht so. Deswegen muss man wissen, wer jetzt kein Freisinger ist und das hört. Also in anderen Ortschaften oder Städten hast du halt dann halt vielleicht mehrere Zelte, und die eine Brauerei hat das Zelt und die andere Brauerei in der Region oder in der Ortschaft hat ein zweites Zelt. Und dann hast du halt, was weiß ich, ein Volksfest, da hast du vielleicht 2 oder 3 Zelte und jeder hat einen anderen Wirten und einen anderen Betreiber und so weiter. In Freising ist das ein wenig anders. Und zwar in Freising haben wir ein Zelt auf dem Volksfest, das aber dafür sehr, sehr groß ist. Also das ist wirklich Wiesn-Style. Das hat fast 7.500 mit dem Biergarten. Ja. Also es hat wirklich die Ausmaße eines großen Münchner, sogar der größeren Münchner Oktoberfestzelte. Also es ist wirklich big size. Und da ist es so, dass man gesagt hat, okay, in Freising, wir haben zwei Brauereien, die das Volksfest beliefern, aber die Luitpoldanlage will man dann auch nicht mit zwei kleineren Zelten und den Fahrgeschäften zustellen, sondern man macht ein großes Zelt, das Volksfest geht 10 Tage und die Brauereien teilen sich dann auch schon im Sinne von 5 Tage schenkt die eine Brauerei aus, dann ist Wechsel und dann die andere Brauerei und welche Brauerei anfängt oder den zweiten Teil des Volksfestes hat, das wechselt halt jährlich. Und das funktioniert seit Jahrzehnten, ist das eine gelebte Situation hier in Freising, die für beide Brauereien super ist und läuft. Es ist eine faire, transparente Geschichte, jeder weiß, woran er ist und das passt. Also da braucht man dann keine zwei Festwirte und sonst irgendwas. Heuer ist es so, dass das Hofbräuhaus Freising die Eröffnung haben wird, mit dem Bier wieder anzapft und hat die ersten 5 Tage und dann kommen wir mit den zweiten 5 Tagen und mit dem Abschluss vom Volksfest und nächstes Jahr ist andersherum, dann fangen wir wieder an. Also das ist eine wunderbare Lösung, wie ich finde. Ich finde auch die Situation, dass wir ein großes Festzelt haben, viel, viel besser als jetzt, was weiß ich, zwei kleinere zum Beispiel. Ich meine, ich verstehe andere Gemeinden und Ortschaften, die sagen, ja, mit da haben wir halt, dann kann man vielleicht zwei Konzepte verfolgen. Das eine Ding sehr klassisch, das andere ein bisschen moderner und dann hast verschiedene Bands und so weiter. Aber dann konkurriert die Sache wieder und dann willst du eigentlich in das eine Zelt, aber findest keinen Platz und doch ins andere und dann ist immer wieder so ein bisschen blöd. Also ich glaube, da das eine große Zelt, weil ich finde halt auch, ein großes Zelt macht viel mehr was her, wie ich finde, weil halt einfach die Dynamik und die Größe einfach geil ist. Vor allem, wenn man dann halt so Klassiker-Tage hat, wie früher, wenn Deutsche Vita gespielt haben, wenn dann halt da 7.500 Leute drinnen halt, aber einen Krawall machen, aber lecko mir. Also das ist schon geil. Also deswegen bin ich Vollgas pro ein großes Zelt und dann halt einfach diese Biergewaltenteilung, wie wir sie pflegen. Und aber jetzt so viel zum Exkurs zum Freisinger Volksfest. Und deswegen haben wir das ja immer nur da gebraut. Und dann gab es das halt in ein paar Freisinger Gastronomien hier im Kerngebiet und ein bisschen im Handel. Und ja, das war halt der Ursprungsgedanke.
Und jetzt kommt das große Aber jetzt.
Ja, jetzt. Ich weiß gar nicht, was man jetzt sagen kann. Ich glaube, das ist schon seit 20 Jahren so. Oder?
Aber seit 20 Jahren.
Ja, aber zumindest in der jüngeren Geschichte ist es halt schon so, dass halt das Thema Festbier jetzt nicht nur noch regional Freising Bayern ist, sondern auch in der restlichen Bundesrepublik und vor allem im Export. Also das Festbier haben wir, ich habe vorher nachgeschaut, in knapp ein bisschen was über 20 Ländern von den 60 Exportländern, die wir haben. Und
Tendenz steigend?
Absolut, Vollgas steigt. Es ist ja ein geiler Bierstil und die Leute finden halt einfach dieses im Herbst oder Spätsommer, Herbst, das Thema so Bierfest feiern, Volksfest feiern, Oktoberfest feiern, halt einfach gut.
Und hat diese Biertradition, die rüberschwappt in andere Länder.
Ja, und finde ich ja geil. Ich meine, ganz ehrlich, warum nicht einfach die Traditionen anderer Länder nehmen und daraus eine Party knüpfen? Bin ich Fan. Ja?
Definitiv. Also man sieht ja auch, wie das dann auch komplett gelebt wird. Es geht ja nicht nur darum, dass man sich dann trifft zum Bierdringer, sondern es wird ja gelebt mit Blasmusik, mit Dirndl, mit Lederhosen, also dieses ganze
deutschen Essen und so weiter.
Genau, dieses ganze Thema Brauchtum, was da mitschwingt, wird schon dadurch auch ins Ausland getragen.
Ja, voll. Ich meine, ich habe natürlich auch schon Sachen gesehen, wo ich mir gedacht habe, so, puh, gell, ja, das ist eine sehr eigenwillige Interpretation der Sache an sich. Ich sage nur, Oktoberfest Columbus vor einigen Jahren, Fried Sauerkraut Balls, also wo man halt einfach Sauerkraut genommen hat und so kleine, Köttbuller so große, große Bällchen dann
gefangen.
Und
so
dann haben sie das halt frittiert und dann habe ich gesagt, was? Sauerkraut Balls? Kenne ich nicht. Und dann so, was? Das ist ja ein deutsches Gericht. Und ich so, formen wir Sauerkraut nicht in kleine Bälle und zweitens frittieren wir es nicht. Die waren halt hin und weg, dass man Sauerkraut nicht frittiert. Also das haben die überhaupt nicht geblickt. Also da kommen dann wieder Sachen, wo du denkst, ja okay, man war jetzt nicht schlecht. Ja, aber ich muss auch sagen, man muss Sauerkraut nicht frittieren. Kann man machen, aber ganz ehrlich, pass für mich das nächste Mal.
Ich meine, man kann auch theoretisch, habe ich auch schon gesehen, Eiscreme frittieren.
Ja,
es gibt Sachen, die müssen nicht
unbedingt frittieren. Ja, wie gesagt, kann man alles machen, aber wie gesagt, kann man aber auch sein lassen. Also ist auch dabei. Aber es wird im Export immer mehr und die Leute mögen das halt einfach mit dem Feiern und einfach, ich glaube, durch die, sage ich mal, Technologische wie auch das Zusammenrücken einfach der Welt durch die Globalisierung, hat man halt einfach mehr durch die sozialen Medien oder was auch immer, durch TV oder keine Ahnung, hast du halt einfach mehr von der Kultur von einem anderen Land und ja, und die Welt scheint einfach unsere Art und Weise hier in Bayern, wie wir Volksfest feiern oder in Österreich, sage ich mal jetzt, an Kirchtag oder sowas, einfach in Tracht eine schwingen und ein bisschen, ja, Musi und sei es von Applausmusik bis zur Partyband und dann halt einfach aus unsinnig großen Bierglaseln Bier trinken und dazu halt einfach vernünftig, üppig, ordentlich essen und ja, und halt einfach mit Freund, Familie, Spätzle eine gute Zeit haben. Bissl da hier da Karusel fahren und Karusel. So weiter. Karuseln.
Geistierhaus.
Ja.
Karusel, Geistierhaus.
Du, super. Und taugt den Leuten halt. Und ja, und so sind wir halt auch mit unserem Festbier auch in anderen Ländern vertreten. Und ja, und meine Herbstreise in die Welt ist ganz oft einfach damit, dass ich wirklich so lokale Oktoberfeste, Volksfeste, Bierfeste, was auch immer. Und ja, neben, und zumindest in den USA ist es so, dass es neben dem singulären Tag, also dem St. Patty's Day, quasi, das ist die größte Bierzeit in den USA. Also zwischen August und Oktober, diese Oktoberfest-Season-Zeit oder diese Bier-Fall-Season, das ist riesig dort. Also da wird richtig viel Bier umgedreht. Man muss natürlich auch dem US-amerikanischen Craft Brewern dafür danken, die auch dem Stil des Oktoberfestbieres, des Festbieres, dieses Stils dort sehr populär gemacht haben, vor allem Sam Adams Boston Brewing, die das sehr, sehr forcieren jedes Jahr mit ihrem Oktoberfestbier und oder mit ihrem Festbier das ja damit einfach populär gemacht haben und auf der Welle schwimmen wir halt natürlich, ne? Und dann haben sie gesagt, ah ja, okay, viele sind dann mit dem Stil in Kontakt gekommen über Sam Adams, gar nicht einmal über eine deutsche Brauerei, sondern über Sam Adams, und dann haben halt natürlich viel mehr Kunden und Gastronomen gesagt, ja, lass uns doch halt mal klar da die bayerischen Originale eine tun, und dann, ja, läuft gut, nicht nur für uns, sondern sicher auch für jeden anderen Festbier- und Oktoberfestbierproduzenten hier im Bayerischen.
Kann man ja ganz kurz dazu sagen, also gerade in den USA ist ja sogar okay, dass wir das Dosensortiment ja auch um die Festbierdose erweitert haben.
Einmalig, ja, und das lief auch ganz gut, aber dann haben wir gesagt, für Seasonal ist das mit der Dose ein bisschen zu aufwendig für uns, deswegen haben wir es jetzt wieder lassen, also eher dann wieder würden wir es erweitern für ein Standardprodukt, das wir ganzjährig im Ding haben, aber prinzipiell ja, also definitiv, nein, es ist dort einfach eine Riesensaison. Ja, also deswegen auch im Freisinger Volksfest steige ich wieder in den Flieger und gehe um für 2-3 Wochenenden, um halt dort ein bisschen zu supporten und mit denen das zu feiern. Ja. Hab da schon echt geile Events gehabt und ja, das wird dort halt gelebt. Ein bisschen anders als bei uns, keine Frage. Aber das passt schon. Also wie gesagt, das ist cool. Ich meine, ich war ja schon auf Oktoberfesten oder auf so Art Wiesenfesten, Volksfesten, so Geschichten in Österreich, in Südtirol, in anderen Bereichen, also in anderen Ländern. Also das ist leiwand. Also da braucht man nicht drüber reden. Du warst letztes Jahr in Tel Aviv, in Israel, ja, am Oktoberfest.
Erstmal Kulturschock, weil es ja einfach was ganz was anderes war. Es war immer eine Party, Black sagt.
Genau.
Also es war eine große Party mit Band und DJ im Endeffekt. Natürlich auch Würstel und Kraut, aber halt,
es ist halt einfach so ein cultural mingle. Also ja, voll, da tun sie voll dann halt einfach die Sachen zusammen. In der Mitte steht das Festbier dann, ja, und das ist so dann dieses der Superstar von jeder Veranstaltung. Dann kommen oft mal so, bei euch war ja mit Bier an Stich, gell?
Da in Israel. Da war der Steffen Seibert, der ehemalige Regierungssprecher, jetzt Botschafter in Israel da.
Genau, und der hat, glaube ich, das Fassl angezapft, gell? Ja. Hat ein paar Schläge mehr gebraucht.
Stabile 11 bis 15 Schläge.
Solide. Ja. Also, naja, er ist ja kein Oberbürgermeister. Richtig, gell? Also richtig. Deswegen, ja.
Aber eins sage ich dir, in dem Klima, wenn du Lederhosen noch hast, da kochst.
Ja, das glaube ich, gell? Und dann noch in am Zelt.
Schön war's.
Ja.
Schön war's. Geschwommen bin ich nicht noch im Meer. Also
ja.
Das ist...
Ja, also wie gesagt, unser Importeur in Thailand und Philippinen macht jedes Jahr ein riesen Oktoberfest. Ja. Das ist zwar indoor, glaube ich, bei so einem Hotel, und das ist ein klimatisierter Raum, aber da kommt auch eine Band aus Deutschland und zack, gibt's auch unser Festbier. Ja. Also das ist Rambazamba, all around the globe.
Es gibt ja auch verschiedene Arten von Festbier.
Ja.
Nicht nur das klassische Festbier, was man zu den Volksfesten kennt. Es gibt verschiedene Arten. Wir haben ja auch noch ein zweites
im Sortiment. Ein Winterfestbier. Ja, das ist auch sehr, sehr weinstefanerische Eigenheit, dass man halt zum Winter ein Festbier macht. Andere machen ein Winterbier oder ein Winterbock oder ein Weihnachtsbock oder sowas. Also dass man so um die Weihnachts-Wintersaison ein Spezialbier macht, das ist nicht ungewöhnlich, dass wir jetzt ein Festbier machen. Das ist eher so eine singuläre Sache für uns. Viele haben dann auch so ein Frühlings-Festbier oder so ein Duldbier, wenn es in Frühling reingeht. Da kann es natürlich auch dann wieder in den Bereich Bock gehen, wie Maibock oder sowas, aber auch viele andere Brauereien haben dann da so ein Festbier noch, ist ein Thema. Also man kann einfach für jedes irgendwie Feierding Festbier brauen.
Man kann es verargumentieren.
Ja, das ist ja mal irgendwie dahergeschwafelt, dass man sagt, da, jetzt braucht man einen Grund für ein Festbier.
Kannst du vielleicht kurz erklären, für alle, die das jetzt vielleicht mit dem Winterfestbier möglicherweise noch nicht in Kontakt gekommen sind, weil es ja natürlich nicht so weit verbreitet gibt wie das Festbier. Ja. Was ist denn der Unterschied?
Ja, im Endeffekt, die machen das gleich, wir tun nur eine komplett andere Hopfensorte verwenden. Also alles ist gleich bis auf die Hopfung und da probieren unsere Braumeister einfach neue Hopfensorten aus. Also ich glaube, beim letzten Mal war es Highland. Mach, jetzt kriege ich gleich wieder eine auf die Finger vom Tobi. Was haben Kalista. Setz mal, was diese neue Hallertau-Hopfensorte Kalista, die verwendet worden ist. Und da probiert man halt immer ein bisschen einen Hopfenflavor aus und schaut, wie sich der in dem Bier macht. Und das ist dann unser Winterfestbier. Also das ist wirklich sehr, sehr cool, sehr, sehr gut. Und ein netter kleiner Exkurs im Bereich, was also machbar ist in unserem Portfolio.
Also wenn es einmal in der Region seid, meistens so zwischen November und Januar ist so die Zeit, wo es unser Winterfestbier gibt, weil es natürlich nicht in Riesenmengen produziert wird. Schaut, dass was kriegt, weil es ist tatsächlich mal ganz spannend, ein bisschen ein hopfigeres Festbier zu probieren. Also es ist ja ein bisschen auf der hopfigeren Seite. Aber sehr, sehr süffig. Und ich weiß, wenn wir da im Keller beim Zwickeln sind und das Winterfest verkosten.
Das ist einmal ganz, ganz lässig. Und das ist ja ziemlich, ziemlich gut, wenn wir auch die ersten Festbiere der Saison, die wir so brauen, verkosten. Man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, für unsere Überseekunden Australien, USA wird das Festbier ja teilweise schon im Frühjahr eingebraut, damit es auch die entsprechende Lagerzeit hat. Weil das muss ja auch gescheit ausreifen, das Bier. Deswegen wird es oft schon mal im März, April eingebraut, Mai eingebraut und dann halt entsprechend ausgelagert ordentlich und abgefüllt, damit das natürlich auch rechtzeitig zum Herbst.
Wie lange ungefähr?
Die Lagerung? Mhm. Ja, Minimum schon 6 Wochen, teilweise halt ein bisschen länger. Das ist eher parametergesteuert.
Okay.
Ja, also so wie vieles in der Brauerei halt eher parametergesteuert ist, also jetzt am festen Tag, wenn du sagst, okay, pass auf, ich habe jetzt meine 28 Tage Kaltlagerung und aus welchen Gründen auch immer halt einfach das Bier halt noch einen gewissen Endvergärungsgrad noch nicht erreicht hat oder sonst irgendwas oder geschmacklich einfach die Braumeister sagen, nein, das ist noch nicht dort, wo es ist, dann gibt man halt länger.
Ja. Ja.
Also es ist eher mehr eine Parameter- und Sensorikentscheidung, als jetzt dann wirklich auf die auch, dass wir es da und ob wir jetzt da sind oder nicht, wurscht, jetzt wird es abgefüllt, das versuchen wir natürlich zu vermeiden, weil manchmal muss halt den Tank auch leer machen, ja, da schaut man halt, ob man vielleicht irgendwie noch umdisponieren kann, jetzt Gott sei Dank mit unserem neuen Lagerkeller, mit dem Kombikeller, haben wir dann einfach da nicht mehr so einen Stress in der Produktion, dann können wir da ein bisschen kommoder sein, aber ja, es ist eher mehr ein Endergebnis als Orientiertheit, als eine zeitliche Komponente.
Ja.
Und ja, und deswegen, ja, da müssen wir mal da im April, Mai mal Festbiere verkosten da unten im Keller. Das sind dann halt oft die Chargen, die ja wirklich nach Australien gehen oder nach Amerika. Und ja, deswegen haben wir wirklich, kannst sagen, von Mai bis ja, Oktober, zumindest im Haus, wenn es mal sich wieder zum Tobi oder zu Sina runterschleicht und da ins Büro sneakt, hat man da mal ab mal zu wieder mal eine Apfelcharge dastehen.
Und schönes.
Ah ja, recht okay.
Ja. Ja, da kann man sich mal blicken lassen im Braumeisterbüro.
Nein, das passt schon. Also das ist schon in Ordnung.
Und jetzt haben wir ja in diesem Jahr tatsächlich noch ein weiteres, ich nenne es jetzt in An- und Abführung Festbier, weil es anlässlich eines Festes ja,
ach so, ja, das Jubiläumsbier
gewidmet ist, genau. Ja. Aber es ist eigentlich kein Festbier per Definition.
Na, es ist kein Festbier per Definition, es ist eigentlich ein helles per Definition, ein Zwickel, ein richtiges Zwickelbier, unser Corbinions Jubiläumsbier, also es ist auch kein dunkles Bier, sondern es ist wirklich ein helles Kellerzwickel, ja. Also wo vor allem noch ganz viel Schweb- und Geschmacksstoffe drinnen sind, also das wirklich natürlich aus dem Tank kommt und in die Flasche abgefüllt wird. Also richtig schön süffig. Es ist, ein Festbier soll ja immer eine besondere Komponente haben. Und bei den bayerischen Festbieren oder Oktoberfestbieren ist es oftmals ein bisschen mehr Malz, ein bisschen mehr Hopfen und mehr Alkohol. Hier haben wir halt einfach gesagt, wollen wir halt beim Alkohol in einem Vollbierbereich um die plus minus 5% bleiben. Aber wir wollen ihm halt einen besonderen Touch geben, durch das, dass es so persönlich natürlich belassen ist und da die ganzen, die Hefe noch drinnen ist, die Schwebstoffe noch drinnen sind und so weiter. Also, dass das dem Ganzen einfach ein bisschen mehr Körpergeschmack und Charakter natürlich verleiht.
Definitiv, weil das ist der große Punkt, der dann für das Jubiläumsjahr auch wichtig war. Also man sagt, man hat hier trotzdem einen festlichen Charakter,
ja, das
ohne aber das Bier zu stark zu machen und in die Richtung zu treiben.
Richtig, richtig. Also, weil das ist es ja, weil die Oktoberfestbiere, Märzenbiere, also das muss man vielleicht auch nochmal ganz kurz aufdröseln, ich würde jetzt nicht zu sehr in die Geschichte eingehen. Also Festbier ist einfach nur ein anderer Name für Oktoberfestbier. Wir dürfen es halt nicht Oktoberfestbier nennen, denn nur die sechs Münchner Oktoberfestbrauereien, die das Oktoberfest in München beliefern, dürfen ihre Biere Oktoberfestbiere nennen. Das ist geschützt, das ist auch in Ordnung so und das ist auch gut so. Also das ist, wenn man einen Tiefenbrunnen aus, also Münchner Tiefenwasser zieht, den entsprechenden Stil braut innerhalb der Münchner Stadtgrenzen und den dort braut, lagert und dann am Oktoberfest ausschenkt, dann ist es ein Oktoberfestbier. Und das ist ein geschützter Begriff, ein geschützter Bierstil. Und außerhalb Münchens nennen es die Brauereien dann halt Festbier.
Genau.
Und oftmals kommt auch die Frage, ist ein Oktoberfestbier ein Märzenbierstyle? Ja und nein. Also ursprünglich war es das so. Und zwar hat man früher, ganz früher auf dem Oktoberfest eher mehr so dunkle Lagerbier getrunken, dunkle Biere getrunken, die ein bisschen schwerer waren. Meinen Recherchen zufolge hat dann 1841 die Spatenbrauerei das erste Märzenbier entwickelt. Und dann ungefähr 30 Jahre später hat die Spaten 1871 dieses Märzenbier aufs Oktoberfestbier gebracht und dort ausgeschenkt und so einen Riesenerfolg gehabt im Vergleich zu all den anderen Zelten und Brauereien, dass dann irgendwann alle angefangen haben, so einen Biertypus als Bier am Oktoberfest auszuschenken, als Oktoberfest Märzen oder als einfach Oktoberfestbier. Also das Oktoberfestbier hat sich aus dem Märzenbier entwickelt oder das eine oder das andere. So firm bin ich da jetzt mit der historischen Entwicklung auch nicht. Da gibt es sicher Leute, die das besser wissen oder auch entsprechende Internetseiten, wen das wirklich interessiert. Aber aus der Ecke kommt das, wie gesagt, also die Wiesn ist ja schon als Fest sehr, sehr alt und ist ja auch das erste Volksfest überhaupt gewesen. Und die Volksfeste, die ja Wiesenfeste in den Regionen in Bayern und dann auch weltweit haben sich ja einfach über die Jahrzehnte, Jahrhunderte dann einfach so entwickelt. Also in Freising zum Beispiel ist es ja so gewesen, dass Freisinger Volksfest das erste Mal, glaube ich, 1874 war. Aber das nicht jährlich stattgefunden hat, sondern dann 1882, 1888, 1889, also immer wieder mal stattgefunden hat. Es war aber dann eher halt als landwirtschaftliches Bezirksfest oder Herbstschau oder Gewerbeschau getan. Also das war so irgendwo zwischen der Landwirtschafts- und der Hopfenernte, also irgendwo zwischen Getreideernte und Hopfenernte da drinnen hat man das dann gemacht. Ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg ist es dann im jährlichen Rhythmus.
Ja.
Hat es dann stattgefunden und hat dann auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg diesen Volksfestcharakter so bekommen. Also dieses Art Landwirtschaftsfest ist dann immer weniger worden und dann hat man es quasi nicht mehr gemacht. Sieht man ja auch alle vier Jahre auf der Wiesn gibt es ja, glaube ich, noch immer das ZLF. Also da war ich früher ab und zu auf dem zentralen Landwirtschaftsfest, das alle vier Jahre parallel zur Wiesn auf der Theresienwiese stattgefunden hat. Weiß nicht, ob es das ZLF noch gibt, aber das war ja auch so. Also man hat oft diese Volksfeste mit so Landwirtschaftsschauen, Landwirtschaftsmessen verbunden. Oder andere Volksfeste haben dann auch eher mehr vielleicht so einen Erntedankcharakter, andere sind dann eher mehr so ein bisschen, haben einen kirchlichen Charakter, weil das zum Beispiel einem lokalen Schutzpatron oder Schutzheiligen gewidmet ist und so weiter. Wie gesagt, die Wiesn entstammt ja eigentlich aus der Hochzeit des bayerischen Kronprinzen. Da gibt's in jeder Region einen anderen Grund, aber die Urmutter dieser Volksfeste ist halt einfach die Wiesn, heute das größte Biervolksfest der Welt und war immer so ein bisschen der Prototyp dafür und an der Wiesn hat man sich orientiert. Die Leute am Land oder in den anderen bayerischen Städten wollten halt einfach das auch so feiern mit dem Zöttl und die Bierburgen, wie es damals geheißen hat und mit den Karussells und was der Teufel was alles und mit diesen Entertainment-Stuff. Und ja, passt ja, ist ja ein geiles Konzept. Ich meine, funktioniert nach wie vor. Ja, also schon lässig. Ne? Und die Münchner Brauereien waren da halt immer sehr innovativ und einfach immer sehr umtriebig und haben dann halt einfach geschaut, okay, pass auf, wie können wir mehr Bier verkaufen? Und dann war es zuerst halt nur so Verkaufsbuden und irgendwann haben sie diese Standl gemacht, dann halt diese Bierburgen und dann halt irgendwann diese Zelte und dann sind diese mega dekorierten Zelte entstanden und so weiter. Und die Spatenbrauerei seinerzeit war ja hochinnovativ, also wie gesagt, war ja neben der Dreherschen Brauerei in Wien Schwächer, der die ersten, die diese Kälteanlage installiert haben, um ganzjährig Lagerbier herzustellen. Und davor, bevor man das hatte, konnte man die Lagerbiere ja eigentlich leider im Winter brauen oder bis zum März hinein, also man noch genug Eis im Keller hatte, um halt einfach genug niedrige Temperaturen zu haben, um einfach die niedrigen um halt die Lagerbiere brauen zu können. Und dieses Märzenbier war halt oft dann halt einfach im März das letzte Mal eingebraut und dann hat man es im Münchner Bierkeller liegen lassen, oft bis zur Wiesen und dann wird wieder rausgeholt und dann quasi zur Wiesen ausgeschenkt. Und so kam halt der Märzenstil auf die Wiesen, wie ich das verstanden habe, grob zumindest. Und dann irgendwann hat sich das halt so durchgesetzt, dieser bernsteinfarbene, süßere, stärkere Biertyp, der dann so erfolgreich war im Vergleich zu diesen dunklen Lagerbieren, die es da gegeben hat, dass die dann gesagt haben, so, jetzt haben die alle das gemacht. Und da muss man natürlich auch wissen, und das ist interessant, und von da an hat sich dann das Festbier aber trotzdem weiterentwickelt, das Oktoberfestbier. Also es war immer etwas stärker als, sage ich mal, das Münchner Hell oder das Helle, ja, aber es war auch weit dunkler und es war hopfiger. Und von dem dunklen, süßen Charakter ist man ein bisschen weggegangen. Heute sind viele dieser Festbiere optisch eher bei am Hellen dabei oder eher Richtung Helles. Nicht, die schauen nicht aus wie Helles. Ist nur immer nicht
tiefer, gelb. Tiefer golden.
Tief golden. Ja, aber auch nicht so dieses rötliche Bernstein, wie es mal war. Genau. Und da, sage ich mal, sind aber die Festbiere auch und Oktoberfestbiere auch, die einen machen es noch ein bisschen traditioneller, ein bisschen süßlicher, dunkler. Die anderen sind schon ein bisschen auf dem Weg, haben den Alkoholgehalt ein bisschen reduziert, haben ein bisschen heller gemacht und weniger süß gemacht, sodass es ein bisschen trinkbarer ist. Das ist halt einfach, dieser Bierstil gibt halt viel her im Interpretationsspielraum. Und da gibt es ja dann immer wieder jedes Jahr, sei es im Freising zu unserer Volksfestprobe, sei es in München oder in ganz Bayern, dann, ja, was ist denn das Festbier heuer geworden und hin und her. Das ist halt deshalb, weil es halt einfach viele verschiedene Interpretationen des Stils hast, weil es halt nicht so festgehackt ist wie jetzt, weiß nicht, beim Pils zum Beispiel oder so, wo die Stilbeschreibung oder die Stilcharakterisierung nicht so engmaschig ist, sondern da hat man halt ein bisschen mehr Spielraum. Das nutzen die Brauereien ja Gott sei Dank aus. Das nutzen wir auch aus. Wir sind aber halt, glaube ich, schon sehr früh in die Richtung gegangen, halt einfach am unteren Ende, also unter 6% an Alkohol zu lassen, um auch, und das ist meine Vermutung und Interpretation, um im Export auch die Leute mit zu starkem Festbier nicht zu überfordern. Weil meistens sind die Leute dieses Vollbier 5.0, 5.4 beim Weißbier gewohnt und wenn du dann mit einem 6.4 zwar sehr süffigen, aber mit einem 6.4er Festbier daherkommst und die trinken das wie ein helles, die fallen da halt wie die Fliegen. Ja, also
Fitus.
Ja, Fitus genauso. Also da musst du mega aufpassen als Konsument, wenn du dem nicht so gewöhnt bist. Und wenn du denen dann halt einfach so ein Bier auto, das ist dann halt ein bisschen anders. Ja, und deswegen hat man, glaube ich, da versucht, ein bisschen in die Richtung zu gehen, um da den Einstieg für einen Exportkunden ein bisschen leichter zu machen. Aber weil wir auch gesehen haben, dass in Freising am unserem Volksfest das immer sehr gut ankommt, dann muss ich ja sagen, unsere Kollegen hier vor Ort, das Gräfliche Hofbrauhaus München, hat immer ein bisschen andere Interpretation gehabt. Die waren immer ein bisschen dunkler als wir, die waren immer ein bisschen stärker als wir, was ich immer voll geil fand. Weil du hast halt einfach zwei Phasen im Festzelt, ja, und die einen haben ein bisschen eine traditionellere Interpretation und wir haben eher dann in dem Fall, obwohl die ältere Brauerei sind, ein bisschen die modernere Interpretation gehabt. Und das war dann echt sehr, sehr interessant. Und wenn du dann immer mit den Leuten im Freising geredet hast, pass auf, wem hat was geschmeckt? Und das hat es war so geil und das waren immer gute Diskussionen. Und deswegen fand ich das immer total cool, dass wir da eigentlich zwei verschiedene Interpretationen haben am Freisinger Volksfest. Auch ein weiterer Grund, warum ich ein Fan von dem einen Zelt-Thema bin. Und ja, und deswegen, hat man, glaube ich, das ist meine Interpretation, ob das wirklich so ist, wird uns vielleicht in den Folgepodcasts vielleicht mal der Markus oder der Tobi mal wieder erzählen können. Aber ja, und da hat man halt versucht, eher so auf dem unteren Ende des Alkoholspektrums zu sein. Wobei natürlich in den USA, und das ist wieder sehr interessant, die vielen diese Craft-Oktoberfests, ja, also à la Sam Adams oder ja auch Sierra Nevada und vor allem die ganzen vielen Local Craft-Brauereien. Wenn du da anschaust, meine Freund von Jack's Abbey in Boston, die haben, die Interpretationen sind hochspannend, weil die sind eigentlich von Vollmundigkeit und von der Farb her klassisch mündnerisch, also eher Bernstein und Sears und teilweise schon schwer und mastig, würde ich fast sagen, und Alkohol 6-7%.
Deutlich traditioneller.
In dem Bereich, aber dann ballern sie halt auch geil Hopfen rein, gell? Also dann sind sie halt mit ihren super Tropical Flavor American Hops, gehen sie dann da halt eine, ne, und fiechen da dann halt da, weiß nicht, ein Amarillo ins Festbier rein, ne? Also das sind dann halt natürlich flavortechnisch ist das halt schon brutal aufgeladenes Bier, gell? Der Sam Adams war auch immer schon sehr, sehr farbintensiv, sehr, sehr malzintensiv, fast schon schwer habe ich es immer empfunden. Also so habe ich mir dann, abgesehen jetzt von der Hopfigkeit, die intensiv war, und ich glaube, dass früher auch die Festbierer, wenn ich sie so nicht getrunken habe, auch hopfenintensiv waren, aber es war halt ein anderer Hopfenflavor, weil in den USA haben sie andere Sorten einfach als bei uns. Ja. Deswegen glaube ich, war da die Balance etwas anders. Aber ja, und so haben sich halt sehr, sehr viele amerikanische Crafttrinker halt einfach auch Festbiere vorgestellt. Und wenn dann halt jetzt wir vor Ort mit unseren Festbieren sind oder halt auch unsere bayerischen Marktbegleiter, dann ja, ist das schon, glaube ich, sehr spannend. Und so ist dieser Spagat dort auf den Oktoberfesten immer sehr interessant, weil so wie jetzt zum Beispiel, hoffentlich darf ich heuer hinfahren, weil das würde ich voll gern jetzt mal am Oktoberfest in Cincinnati, was das größte Oktoberfest der USA ist. Ist ja eine Stadt, die sehr stark durch deutsche Einwanderer geprägt war. Und da sind knapp, ja, 500.000 Besucher auf dem Volksfest. Und da würde ich gerne mal hin, aber das darf man sich auch nicht vorstellen, so à la Zelt oder Zelte, sondern es ist halt die ganze Innenstadt. Da sind halt Standl aufgebaut und so Biergärten und da wieder.
Das ist das Thema Oktoberfest.
Ja, genau, das Thema Oktoberfest halt. Ja. Ja. Aber wie gesagt, auch in Wien machen es mittlerweile Oktoberfest oder Wiesen und in Brasilien und in China und.
Es ist ein weltweites Phänomen einfach.
Volle. Ja. Und eigentlich ganz geil. Also überall mit anderen Interpretationen, aber eigentlich ganz cool, dass die Leute auch Volksfest feiern. Und das eigentlich uns in der Wahrnehmung nur total hilft, weil das die Leute einfach näher zu deutschem Bier bringt oder bayerischem Bier und das einfach dem ganzen Thema einfach hilft, meiner Meinung nach.
Ich muss dir zum Abschluss eine finale Frage stellen.
Tu das.
Du als Connoisseur und Genießer der guten Küche.
Ja.
Was isst du am liebsten zum Festbier?
Alles.
Es alles. Ist halt gut. Ja, das war's für heute. 40 habe ich dir.
Nein, das kannst du halt, zu so einem Bier kannst du halt alles essen. Es ist halt einfach ein Traum.
Es ist
halt
das Helle mit mehr Spaß und dann
zum Hell halt, passt da so. Ja, es ist halt ein Pleaser for everything. Es ist wirklich überall geil. Es ist. Ich meine, es ist halt ein Brotzeitbier. Also so ein richtiges Brotzeitbrettel, Aradi oder Rasakas oder sowas. Das funktioniert halt komplett. Deswegen wirst du auch im Bierzeit eigentlich immer sehr schwere Gerichte finden, damit man halt auch dem etwas höheren Alkoholgehalt des Bieres Rechnung trägt. Also von der Haxen bis zum Grühhändel, bis zu brutalste Rahmschwammerl. Ich war mal im Freisinger Volksfest eine Rahmschwammerl geißen. Bist du deppert, Alter. Also das war wirklich, wirklich üppig. Aber das brauchst du da, ja. Oder halt auch so einen richtig würzigen Rassenkäse, ja. Da hast du halt einfach mit dem Bier einen Konter dazu, dass du halt mit dem süßen, hopfigen Bier halt einfach den Käse ein bisschen ablöschen kannst. Aber das funktioniert, das passt überall dazu.
Ich finde es gut, dass du schon Radi gesagt hast, weil das, ja. Weil das die Schärfe vor dem Radi, das ist der Hammer, wenn du
das mit einem Festbier
abschwappst.
Also super geil.
Richtig gut.
Super geil. Also da hat jeder so seine Dinge, aber ich glaube, traditionell ist es das Händel, ja. Und ein Maß-Festbier dazu. Aber im Endeffekt kannst ja, weiß ich nicht. Sushi würde ich jetzt nicht dazu essen, aber
weiß ja, nicht. Aber Greicher die Forellen zum Beispiel ist schon wieder was anderes. Gell?
Mega, ist, ja. Mega. So ein Steckhaltfisch.
Ja.
Mega. Ja, oder die Riesenbrezen.
Ja,
der Hammer.
Oder Kass.
Riesenbrezen und ein Kass und ein Festbier. Das ist eigentlich. Mega Menü.
Meinst du, dass wir die ganze Speisekarten schon zusammengebracht haben jetzt?
Ja. Ich finde es einfach mega geil. Aber jetzt habe ich auch noch was für dich.
Ja, bitte.
Freund der Blasmusik. Gut, ich sage da jetzt an ungefähr ja, so 1,5-2% und den Dreh rum von unserem Jahresausstoß ist Festbier. Mhm. Das wir haben. Was glaubst du, wie viel davon geht ins Ausland, wie viel ist in Deutschland?
Hm. Also wir sind ja grundsätzlich sehr exportorientiert.
Aha. Yes, sir.
Ich darf jetzt halt einfach mal die Statistik bemühen und sagen, wir haben ungefähr 60-70% Export. Das darf ich jetzt in diesem Falle auch schätzen beim Festbier.
Okay, 60-70%. Ja. Jetzt sag mal, Rahmen sagen, ja, ich komme irgendwann zwischen 9 und 5, so wie jeder Handwerker, der hat.
66,7% unseres Festbierausstoßes
ist. Also, du bist der Handling. 66, es sind 83% ist ja, Export.
Gut. Ja, gut, ja. Damit habe ich nicht gerechnet.
Und
ich sollte die anderen
70% sind im nationalen Markt auf Freisinger Volkshaus Gastronomie und Handel aufgeteilt.
Ja.
Und was glaubst du, sind die Top 5 Exportländer?
USA?
Ja, logisch.
Okay, das war easy. Hat sich erklärt. Dann da die Song Österreich?
Na, haben wir gar nicht.
Oh.
In Österreich und Italien haben wir es gar nicht.
Dann kann man in Richtung UK gehen.
Ja, nein.
Auch nicht, ja, Herrschaftszeiten. Pass auf, Israel haben wir es auch nicht. Das war jetzt nur sowas gewesen. Australien.
Jawohl.
Australien. Dann haben wir eventuell, das ist echt schwierig.
Ja.
Frankreich?
Ja.
Ah, Frankreich. Habe jetzt tatsächlich nur deswegen, weil die von der Zeit einmal nach dem Winterfestbier gefragt haben und ich mir gedacht habe, okay, die können nicht nach dem Winterfestbier fragen, wenn sie das Festbier nicht haben.
Ja.
USA, Australien, Frankreich. Europa oder nicht?
Ja.
Europa. Niederlande?
Nee.
Boah, jetzt wird es schwierig. Spanien hätte ich jetzt halt noch im Kopf gehabt. Gebauf.
Schweden?
Na.
Ja.
Hätte nicht gedacht. Und Nummer 5?
Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben.
Ich soll ja die Top 5 sagen und du fragst 4 ab, du
Grippe. Ja, aber du musst erst einmal 4 kommen.
Okay. Aber Schweden war ich nicht drauf gekommen.
Ja, nicht. Hat mich überrascht. Ja.
Wahnsinn.
Ja. Da sind sie. Und jetzt nochmal zur Einordnung. Also, nur das, was wir in den USA liefern, ist ungefähr 4-mal das, was wir in Deutschland verkaufen.
Wahnsinn.
Ich meine, ist ein Riesenland und ein Riesenbiermarkt. Aber allein an diesen Ding siehst du erst einmal, was für ein Impact und wie wichtig die Festbier-Season in den USA ist.
Ja. Wie gesagt, globales Phänomen.
Ja, und vor allem in Amerika. Und da lassen wir noch eine kleine Abschlussbemerkung. Und deswegen fliege ich also gern um zu dieser Saison, um das zu promoten und zu helfen. Aber es ist einfach eine Gaude, weil die das so mit so einem Herzblut halt einfach machen und feiern da drüben. Und was mir auch noch taugt, und das ist auch so faszinierend, also es ist, USA sind natürlich ein Land, das sehr stark durch diese vielen Kulturen geprägt ist, der Menschen, die da zugewandert sind. Aber worauf sich alle Menschen in den USA einigen können, ja, und das finde ich so faszinierend, in ihrem multikulturellen Dasein in ihrem Land. Das ist die Tatsache, wir nehmen die Kultur eines Landes, veramerikanisieren es, aber das Allerwichtigste, was wir aus dieser Kultur nehmen, ist der größte Sauffeiertag, den sie haben. Und das integrieren wir dann zu 10.000% in unsere Identität und zelebrieren das bis zum Exzess. Ja. Paddy's Day.
Ja.
Cinco de Mayo.
Klar.
Ja. Kentucky Derby, also dieses britische Zelebrieren der Pferderennen. Oktoberfest. Ja. Thanksgiving, also egal, nimm es. Es kommt von irgendeiner der zugewanderten
Kultur.
Hauptsache es schäbert. Es ist wirklich so geil. Also, und das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, aber ein Spitzel hat mir das mal gesagt. So hat er gesagt, so, ja, unsere größten Drinking Days sind einfach nicht amerikanisch. Ja. Ja. Aber ja, das ist.
Süß.
So, ihr seid aus Irland, ja, habt ihr einen Sauffeiertag? Ja, okay, cool, ja, komm rein. Welcome to the party. Was werden das für Tage, nur damit ich mal Kalender eintragen kann?
Immigration.
13. Check. März, okay, ja, okay, gut, danke. 13. März, ab sofort ein Drinking Holiday.
Sehr gut.
Ja. Und dann haben sie noch einen eigenen 4th of July.
Ja, immerhin.
Ja, naja, passt eh. Ja,
klar.
Gut. Ja, Hauptsache es scheppert.
In diesem Sinne,
ja,
macht es gut daheim.
Genau, ich hoffe, unser Exkurs zum Thema Festbier hat euch gefallen.
Viel Spaß auf den Volksfesten.
Passt auf euch, genau. Schaut dann bitte auch auf weinstefana.de auf unserem Product Finder und schaut, wo es vielleicht im Handel oder bei euch in der Nähe gastronomisch. Oder kommt das Freisinger Volksfest heuer vom 6. bis 15. September und von 11. bis 15. September gibt es das Weinstefana Bier am Freisinger Volksfest in der zweiten Hälfte, also Mittwoch bis Sonntag. Und dann noch einmal dazu der Aufruf. Zwei Aufrufe haben wir natürlich auch noch. Der eine ist Community Corner. Ich habe heute nichts gehabt, weil der Dona gesagt hat, wir haben am Moment thematisch nichts, was dazu passt. Deswegen schreibt uns an podcast@weinstefana.de gerne eine E-Mail oder schreibt uns über unsere Social-Kanäle die Fragen, die ihr habt oder Anmerkungen oder sonst irgendetwas, alles, was euch zum Podcast einfällt oder was ihr da schön, toll, schlecht findet. Ne, die schlechte behalte für euch. Aber alles andere dürft ihr uns gerne schicken oder loben. Und das zweite ist, es ergeht an die treuen Podcast-Hörer eine Einladung an unseren Community-Tag. Wir sind nach wie vor in der Planung. Wir sind kurz davor, einen Termin festzulegen, wann wir die treuen Hörer, die sich per E-Mail bei uns anmelden, wieder unter podcast@weinstefana.de. Und zwar zu einer Aufzeichnung von einem Live-Podcast. Eine Meet and Greet halt mit mir und Done und einer Brauereiführung von mir und einer Verkostung. Plus eigentlich die Verkostung habe ich outgesourced, denn nämlich bei der letzten Episode mit Florian, Dr. Taste, hat er uns angeboten, dass er sagt, an einem Community Talk wird er vorbeikommen und eine kleine Sensorik-Schulung mit den Podcast-Teilnehmern machen. Genau. Also er wird so ein paar Grundgeschmacksarten und so ein paar Basic Flavors mit euch durchgehen, On-Flavors, Off-Flavors und Bier, und dann wird er mit euch eine Bierverkostung halten. Also wer die Chance haben möchte, mit Dr. Florian Lienhardt von der TU München mal eine kleine Bierverkostung bei uns im Museum zu machen, das ist für euch zu unserem Community Talk.
Ja, und dann werden wir,
schickt uns dazu.
Es sind nämlich jetzt schon ein paar Anmeldungen eingegangen.
Okay.
So wie es ausschaut, werden wir die Plätze verlosen müssen.
Okay.
Ja, weil es tatsächlich die Nachfrage recht groß ist. Also schickt uns eine E-Mail, wir losen aus und die Anreise und so weiter müsst ihr natürlich selbst gestalten.
Logisch, aber hier vor Ort, ja, da kümmern wir uns um euch und es gibt dann gescheite Brotzeit und Bier. Richtig. Und und dann können wir wieder ein bisschen Blätter herschmatzen. Aber ja, und wie gesagt, wir werden da auch einen Live-Podcast dann aufzeichnen, gern auch mit eurer Beteiligung, könnt ihr Fragen stellen, könnt euch auch eure Biererlebnisse erzählen.
Ja, genau, so ist es.
Also,
meldet euch.
Genau.
Viel Spaß auf den Volksfesten und bis bald.
Macht's ciao mit an und tschü mit ü.
Landesgarten, ciao.
Bis später, Silie.
San Francisco. Jetzt lassen wir es kurz ein. 40, servus.